Vorträge über die Sendschreiben an die sieben Versammlungen von John Nelson Darby, gehalten in London im Jahre 1852. Ehe ich auf die Einzelheiten der Sendeschreiben an die sieben Versammlungen eingehe, sei es mir erlaubt, einige Worte über den allgemeinen Charakter des Buches der Offenbarung zu sagen. Es ist von der höchsten Wichtigkeit, dass wir ein richtiges und klares Verständnis über gewisse Hauptgrundsätze erlangen, die sich durch das ganze Buch hinziehen. Anders werden wir die Handlungsweise Gottes, wie sie uns in demselben mitgeteilt wird, nicht verstehen. Und vergessen wir nicht, dass wir allein aus der Schrift erfahren können, welches der Ratschluss Gottes ist und was er bezweckt mit dem, was er tut, und mit der Art und Weise, wie er es tut. Das erste Kapitel bildet die Einleitung zu dem ganzen Buche. Letzteres ist eine Offenbarung, welche Jesu Christo gegeben wurde, um seinen Knechten zu zeigen, was geschehen muss, um die Erscheinung Christi vorzubereiten. Es ist ein wunderbarer Gedanke, dass Gott solche Mitteilungen macht, und bewunderungswürdig ist auch die Art und Weise, wie er sie macht. Gott schreibt nicht wie ein Mensch, bloß um menschliche Wünsche zu befriedigen oder zu reizen. Nein, wenn Gott schreibt, so geschieht es, um etwas hervorzubringen, wodurch unsere Seelen geprüft und in seine Gemeinschaft gebracht werden. Nehmen wir als Beispiel die Evangelien. Sie sind nicht nur geschrieben, um eine geschichtliche Darstellung des Lebens Christi hienieden zu geben, sondern um vor unseren Seelen die Ratschlüsse und Gnadenwege Gottes in dem Werke und der Person seines Sohnes zu entfalten. Und nur wenn wir auf diese Weise die Gedanken und Wege Gottes kennenlernen, sind wir fähig zu verstehen, was Gott in jedem Teile seiner Wege tut. Das Buch der Offenbarung redet von Anfang bis zu Ende von Gericht. Gott wird darin geoffenbart als einer, der im Begriff steht, das Gericht zu vollziehen. Dies findet keine Anwendung sogar auf die Kirche, wie wir dies aus den Kapitel 2 und 3 ersehen können. Sie wird betrachtet als auf der Erde, dem Gericht unterworfen. Allerdings redet die Prophezeiung von den Gegenständen, die unter dem Gericht sind, sowie von den Mitteln, um dasselbe abzuwenden. Allein das ganze Buch trägt durchweg einen richterlichen Charakter, mit Ausnahme der Beschreibung von dem herrlichen Zustande der Kirche als des himmlischen Jerusalem. Dies ist sogar der Fall, wenn die Kirche in Tätigkeit tritt, wie im 19. Kapitel. Sie folgt dort auf weißen Pferden dem Herrn, welcher auszieht zum Gericht. Wenn diese Wahrheit nicht völlig erfasst und festgehalten wird, so ist es unmöglich, den Zweck des Buches zu verstehen. In Übereinstimmung mit dem eben Gesagten finden wir in der Offenbarung niemals den Namen des Vaters in Verbindung mit den Heiligen, wohl in Verbindung mit Christo. Vergleiche dazu das Kapitel 1, Vers 6, Kapitel 2, Vers 27 und Kapitel 3, Verse 5 und 21. In Kapitel 14, Vers 1 wird der Name des Vaters des Lammes an die Stirnen der 144.000 geschrieben. Aber auch hier ist es immer sein Vater, wenn auch der Name desselben an ihren Stirnen steht. Ferner ist von dem Verhältnis der Braut, des Weibes des Lammes, durchaus keine Rede, bis die Feier der Hochzeit des Lammes erzählt wird. Die Grundsätze und Verhältnisse tragen in der Offenbarung einen völlig veränderten Charakter. Gott ist mit dem beschäftigt, was auf der Erde ist, und zwar entsprechend der Verantwortlichkeit desselben. Dieser einfache Gedanke ist geeignet, vielen Irrtümern vorzubeugen. Ich bemerkte soeben, dass das ganze Buch einen Gerichtscharakter trägt, und zwar steht dieses Gericht in Verbindung mit der Erde. Das heißt, die Menschen sind auf Erden für das verantwortlich, was ihnen anvertraut worden ist. Wenn also von der Kirche als auf der Erde befindlich gesprochen wird, so ist der Gegenstand, um den es sich handelt, ihre Verantwortlichkeit, und daher kommt sie unter das Gericht. Die zweite Sache, die unsere besondere Beachtung verdient, ist diese, dass das ganze Buch der Offenbarung prophetisch ist. Glückselig, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist. Sogar in den Anreden an die sieben Versammlungen ist die Sprache prophetisch. Anders verhält es sich mit den verschiedenen Briefen in dem vorhergehenden Teil des Neuen Testamentes. Dort sind es Mitteilungen an die Versammlungen oder Heiligen, um sie zu belehren, wie sie sich in dem Verhältnis, in welches Gott sie in Gnade mit sich selbst und mit dem Herrn Jesu gebracht hat, zu verhalten haben. Die Sendschreiben aber sind, wie gesagt, prophetisch. Das heißt, sie kündigen die Ergebnisse und die Folgen an, die im Wege des Gerichts über diejenigen kommen sollen, an welche sie sich wenden und welche einen öffentlichen Körper bilden. Es handelt sich nicht um den Dienst der Gnade und der Unterweisung in einem gesicherten und bleibenden Verhältnis, das seinem Wechsel unterworfen sein kann. Auch handelt es sich nicht um die gegenwärtige Segnung des Redenden, noch derer, welche das Wort zur Zeit aufnahmen, weil sie Ohren hatten zu hören. Wir sehen den nämlichen Unterschied in den alttestamentlichen Propheten und in den prophetischen Stellen, die sich in den Episteln zerstreut finden. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Verse 11 und 12, gibt eine Erklärung dessen, was ich meine. Es heißt dort, welchen es geoffenbart wurde, dass sie nicht für sich selbst, sondern für euch die Dinge bedienten. Das ist der eigentliche Charakter der Prophezeiung. Sie wendet sich an eine Person und ist bestimmt für andere. Sie ist eine Offenbarung zukünftiger Dinge. Ein Prophet weissagte nicht über sich selbst. Was ihm der Geist Christi offenbarte, waren Dinge, die nicht ihn, sondern andere betrafen. Der Unterschied bestand also darin, dass dieselben Dinge, welche jene bedient hatten, den Heiligen durch diejenigen mitgeteilt wurden, welche ihnen das Evangelium durch den vom Himmel gesandten Heiligen Geist predigten. Wenn der Heilige Geist in den Heiligen redet, so tut er kund, dass die Dinge, von welchen er spricht, ihnen selbst angehören. Er bedient sich deshalb auch beständig des Wörtchen uns. Wir finden dieses Wort im Alten Testament nirgendwo in dieser Verbindung. Der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat. Gott zur Herrlichkeit durch uns. Der uns gesegnet hat, wie er uns auserwählt und uns zuvor bestimmt hat, der uns errettet hat und hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christo Jesu. Das heißt, nicht einfach zukünftige Dinge anzeigen. Wenn der Heilige Geist etwas von den Dingen Christi offenbart, so umfasst er alle Heiligen, auf das ihr völlig zu erfassen vermöget mit allen Heiligen. Mit einem Wort, der Heilige Geist schließt, wenn er also redet, alle Heiligen ein, als solche, die jetzt Teil an der Segnung haben, und er wendet alles, was Gott uns in Christo Jesu gegeben hat, auf sie an. Allerdings genießen wir jetzt noch nicht alles und werden deshalb ermahnt, völlig auf die Gnade zu hoffen, welche uns gebracht werden wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Es gibt hier gleichsam drei Abstufungen. Erstens, der Geist der Prophezeiung, welcher in vergangenen Zeiten in den Propheten, aber nicht für sie selbst redete. Zweitens, der Heilige Geist, herniedergesandt, um die Erlösung zu verkündigen. Und drittens, der Heilige Geist als das Siegel, das Unterpfand und die Salbung, mittels deren wir unser Teil kennen und genießen, als der Geist der Erwartung, da wir, solange wir in diesem Leibe sind, noch nicht das besitzen, was einst unser sein wird. Wohl besitzen wir das Unterpfand, aber wir erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Ungeachtet verleiht der Geist Gottes, welcher in der Kirche oder der Versammlung wohnt, und zwar in eben diesem besonderen Charakter, durch die zwei ausdrucksvollen Worte uns und wir, das Bewusstsein des gegenwärtigen Genusses dessen, was er offenbart. Bei einer Betrachtung von Hebräer Kapitel 9 sahen wir kürzlich, dass Christus in der Vollendung der Zeitalter in den Himmel aufgenommen wurde und dass während er droben ist und bevor er wieder auf diese Erde zurückkehrt, durch den Heiligen Geist ein Werk getan wird. Ein Leib wird gesammelt und mit ihm, dem Haupte im Himmel, zu Rechten Gottes verbunden. Kraft des auf diese Weise zu Rechten Gottes erhöhten Hauptes sendet Gott den Heiligen Geist hernieder, um einen Leib zu sammeln, der mit ihm eins sei in Herrlichkeit, der dieselbe Herrlichkeit besitze wie er und aus Gliedern von seinem Fleische und von seinem Gebeinen bestehe. Dies ist der eigentliche Charakter des Geistes in Verbindung mit der Kirche. Es handelt sich hier nicht um Prophezeiung, nicht um die Mitteilung dessen, was auf Erden anderen begegnen soll, sondern es ist der Geist als das Siegel, das Pfand und die Zusicherung der Segnungen, welche uns angehören, der Geist, welcher bezeugt, wie sehr Gott uns gesegnet hat. Uns und nicht andere Personen, und der bei uns bleibt bis zur Ankunft Christi. Dann wird, Gott sei dafür gepriesen, nicht ein Teilchen des kostbaren Staubes seiner Erkauften zurückbleiben. Denn wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Christus wird den ganzen Menschen, Leib, Seele und Geist, mit sich zu dem vollen Genusse der himmlischen Segnungen einführen. Und zwar für immer und ewig. Sobald der Geist Gottes seinen prophetischen Charakter annimmt, verändert sich alles. Sein Zeugnis muss sich dann auf etwas Irdisches beziehen. Er prophezeit niemals über den Himmel. Wenn er uns sagt, die ganze Herrlichkeit des Himmels ist eurer, so ist das nicht eine Vorhersagung irgendeines später eintreffenden Ereignisses, sondern eine Offenbarung. In gewissem Sinne finden wir schon dort, weil wir in Christus sind. Wir verwirklichen unsere Gemeinschaft in den himmlischen Örtern, während wir hienieden der Erfüllung alles dessen, was sich noch ereignen soll, entgegensehen und auf die Erlösung unseres Leibes warten. Beschäftige ich mich jedoch mit der Erde, und ist die Kirche oder Versammlung der Gegenstand meiner Gedanken, so muss sie, so gewiss und unveränderlich ihre ewigen Vorrechte sind, sobald wir sie in ihrem wahren Charakter betrachten, vor meinen Augen stehen als ein verantwortlicher Körper auf der Erde, als das, was ist, verantwortlich nach dem Maße der Vorrechte, in welchen sie hienieden zurückgelassen worden ist. Es ist von der allerhöchsten Wichtigkeit, diese Wahrheit festzuhalten, da wir anders die Handlungsweise Gottes nicht verstehen können. Der Heilige Geist, welcher in der Kirche oder Versammlung wohnt, vereinigt mich mit Christo. Handelt es sich um Gerechtigkeit? Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in ihm, um Leben. Er ist mein Leben. Um Herrlichkeit. Er sagt, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Alles, was er hat, ist unser, ausgenommen seine Gottheit, an welche wir selbstredend nicht teilhaben können. Dem inneren Menschen nach sind wir allerdings Teilhaber der göttlichen Natur geworden, um fähig zu sein, uns völlig in Gott zu freuen. Alles, was Christus besitzt, gehört mir. Denn wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Hiermit konnte sich die Prophezeiung nicht beschäftigen, denn es war ein Geheimnis, das von den Zeitaltern und Geschlechtern her in Gott verborgen war. Jetzt aber hat der Heilige Geist uns mitgeteilt, dass die Versammlung in der gegenwärtigen Zeit mit dem zu Rechten Gottes in den Himmel erhöhten Christus in lebendige Verbindung gebracht ist. Christus, das Haupt im Himmel, die Versammlung, die Glieder auf der Erde. Die Heiligen des alten Bundes konnten nicht von einem Menschen im Himmel reden, dessen Glieder sich auf der Erde befanden. Es hätte dies gar keinen Sinn für sie gehabt. Christus musste zuerst von der Erde verworfen sein, ehe man sagen konnte, dass er sich als das Haupt im Himmel befinde und Glieder auf der Erde habe. Kehren wir nun zu der Prophezeiung zurück, so sehen wir die Versammlung in die Kenntnis dessen eingeführt, was Gott auf Erden zu tun beabsichtigt. Wenn sich der Geist im zweiten und dritten Kapitel der Offenbarung an die Versammlungen wendet, so redet er nie von der Gnade, die von dem Haupte zu den Gliedern des Leibes herniederströmt. Und selbst wenn uns die Heiligen droben gezeigt werden, so sehen wir sie nicht als einen Leib, sondern als einzelne Anbeter, als Könige und Priester Gottes, die einen Gegenstand der Anbetung im Himmel haben. Der Heilige Geist spricht in diesen Sendschreiben in der Tat nicht von der Versammlung aus dem Leibe Christi, sondern er redet von den gewissen Gemeinschaften, die sich in gewissen Umständen hienieden befinden. Er betrachtet sie nicht als die Glieder eines Leibes, noch spricht er von der lebendigen Macht der Gnade, welche hienieden wirkt, um Segen hervorzubringen, sondern von dem Verhalten derer, welche, nachdem sie in diese Stellung der Segnung versetzt worden waren, die Vorzüge jener Gnade genossen hatten. Es handelt sich nicht darum, was die Kirche oder Versammlung ist, sondern um das, was sie getan hat. Nicht um ihre Stellung in der Gnade, in welche sie die Macht des Heiligen Geistes versetzt hat. Denn der Heilige Geist erscheint nicht als in ihr wohnend oder wirkend, sondern um ihre Verantwortlichkeit. Findet sich daher, wie ich bereits bemerkte, in diesem Buche nirgendwo die Liebe des Vaters zu den Kindern, noch auch der Heilige Geist als die Seele, wenn ich so sagen darf, des Leibes, die denselben mit dem Haupte verbindet, noch endlich die Macht der Gnade, deren Ergebnis die Hochzeit des Lammes ist. Wir sehen vielmehr die Versammlung in einem gegebenen Zustande auf der Erde, dem Gericht unterworfen. Von einer Einheit mit Christo ist hier gar nicht die Rede. Was wir finden, ist die Mitteilung dessen, was Christus einem jeden der versprochenen Zustände gegenüber ist. Sein Urteil über das, was er sieht und offenbar macht. Halten wir dieses fest, so ist der Inhalt der Sendschreiben einfach und leicht zu verstehen und als Warnung voll Nutzen für unsere Seelen. Die Worte, mit welchen das ganze Buch eingeleitet wird, sind überaus tröstlich und lehrreich für uns. Offenbarung Jesu Christi, welche Gott ihm gab, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen muss. Ist es augenscheinlich nicht Christus im Himmel als das Haupt, noch der Heilige Geist, der in den Gliedern zu der Auferbauung des Leibes wirkt? Dieses Verhältnis und diese Stellung werden in den Kapiteln klar dargelegt. Hier ist es die Offenbarung, welche Gott Christo gab, um seinen Knechten, nicht den Söhnen, zu zeigen, was bald geschehen muss. Desgleichen bringt hier der Heilige Geist nicht, wie in dem Brief an die Epheser, den Kindern und der Braut Belehrung von oben, aber macht sie mit ihrer Verbindung mit dem Vater und dem Bräutigam bekannt. Sondern es ist eine Offenbarung an Knechte und über Dinge, die bald auf Erden geschehen sollen. Und durch seinen Engel sendend hat er es seinem Knechte Johannes gezeigt. Der Dienst der Engel trifft auf diese Weise hinzu und zeigt uns den prophetischen Charakter der Stelle. Beachten wir ferner, dass wir hier nicht die Entfaltung der Reichtümer Christi durch den Heiligen Geist haben, sondern eine Botschaft durch einen Engel, der bezeugt hat, nicht die Gemeinschaft mit Christo, noch auch die Fülle Christi, sondern das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi. Das Zeugnis Jesu Christi ist nicht seine Fülle, sondern sein Urteil über andere Gegenstände. Somit werden uns Ereignisse auf der Erde vor Augen geführt, und diese sind nie die Fülle Christi im Himmel, was wir stets festhalten müssen. Der dritte Vers enthält die Verheißung des Segens für alle diejenigen, welche die Worte der Weissagung lesen und hören. Gnade euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Throne sind. Vers 4. Die Gnade und der Friede kommen hier nicht von dem Vater und seinem Sohne, sondern von Jehova. Der Gruß ist, besonders was den Heiligen Geist betrifft, nicht derselbe wie im 2. Korintherbrief Kapitel 13, Vers 13. Wiewohl die sieben Geister ohne Zweifel auf den Heiligen Geist anspielen, indem die Zahl 7 das Symbol der Vollkommenheit in ihrer vielseitigen Macht ist. Der hier dem Geiste gegebenen Titel steht in Verbindung mit der Macht und Einsicht, die sich bei der Regierung der Erde kundgeben. Vergleiche dazu Kapitel 5, Vers 6. Und von Jesu Christo, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige der Erde. Vers 5. Christus wird zuletzt erwähnt, um zu zeigen, wie er hier ganz und gar in Verbindung mit der Regierung der Erde erscheint. Er ist der treue Zeuge, welcher, als er hienieden war, ohne je zu fehlen, geoffenbart hat, was Gott uns und was die ganze Wahrheit ist. Erstgeborene der Toten. Das ist die Macht der Auferstehung. Der Fürst der Könige der Erde, sein Platz in Macht und jegliche Herrschaft hienieden, ein Platz, den er noch nicht tatsächlich in Besitz genommen hat. Er wird hier nicht der Sohn des Vaters genannt, noch auch als das Haupt des Leibes der Versammlung oder als das Lamm inmitten des Thrones eingeführt. Der Titel ist Fürst der Könige der Erde, woraus wiederum hervorgeht, dass es sich nur um seine Verbindung mit der Erde handelt. Allein es ist bemerkenswert, dass, sobald Christus genannt wird, die Versammlung ihre Freude über ihre persönliche Verbindung mit ihm einen lauten Ausdruck gibt. Dem, der uns liebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat in seinem Blute und uns gemacht hat zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater. Dies kann nicht anders sein, mag der Gegenstand, um den es sich handelt, sein, welcher er will. Christus ist und bleibt stets unser Christus, mit welchem wir in lebendiger Weise verbunden sind. Und unmöglich kann sein Name ausgesprochen werden, ohne die Antwort der Seele in Anerkennung dessen, was er für sie ist, wachzurufen. Selbst wenn ich an das Gericht und an ihn als den Richter denke, sage ich, ich bin mit ihm verbunden. In allem ist er mein Christus. Etwas Ähnliches können wir in dem natürlichen Leben beobachten. Wenn die Frau eines hochgestellten Mannes ihren Gatten kommen sieht, so wird sie unwillkürlich ausrufen, da kommt mein Mann, da ihr Verhältnis zu ihm ihre Gedanken zunächst beschäftigt. Ebenso ist es mit der Versammlung Christo gegenüber, unter welchem Charakter er auch geoffenbart werden mag. Sobald er am Schlusse des prophetischen Teiles des Buches sagt, ich bin der glänzende Morgenstern, antwortet die Versammlung in Übereinstimmung mit ihrer Hoffnung auf ihn, alsbald mit dem Rufe, komm. Der Geist und die Braut sagen, komm. So sollte Christus stets der Gegenstand aller Gedanken und Zuneigungen unserer Herzen sein. Gerade das ist es, was einem jeden Zeugnis bezüglich seiner Person, einem jeden Teil seiner Herrlichkeit, seinen Wert für uns verleiht. Alles, was ihn angeht, geht auch mich an, was auch immer der unmittelbare Gegenstand sein mag, um den es sich handelt. Ist mein Herz mit Christo, dem Besitzer der zukünftigen Herrlichkeit, beschäftigt, so wäre selbst die Herrlichkeit in meinen Augen nichts, wenn ich ihn nicht dort fände. Ich bestarf stets etwas, was Christum angeht. Und weil es ihn angeht, muss es notwendigerweise auch mich angehen. Allerdings ist es völlig wahr, dass unter den Gegenständen, die mit dem Herrn in Verbindung stehen, die einen anziehender für uns sind als die anderen. Und dieses ist in dem Maße der Fall, wie sie uns in eine innigere Verbindung mit ihm bringen. Krone Jesu wird an jenem Tage aus vielen Diademen bestehen, und jedes derselben wird, wenn auch nicht getragen im Blick auf die Versammlung, sondern auf andere, die der gesegneten Folgen seines Werkes teilhaftig geworden sind, einen Teil unserer Freude bilden, weil es zu seiner Herrlichkeit gehört. Denn der Gedanke, er könne einen Teil seiner Krone und seiner Herrlichkeit verlieren, würde uns unglücklich machen. Unsere Freude besteht nicht nur in dem Bewusstsein unserer persönlichen Errettung, ebenso wenig wie diese das Ende unserer Freude bildet. Sie ist, Gott sei Dank, der Anfang derselben. Aber dennoch gibt es nichts, was in den Augen eines Gläubigen je seinen Wert verlieren könnte, wenn er es, so wenig es auch seine Errettung Beziehung haben mag, in Verbindung mit der Herrlichkeit Christi beobachtet. Dieses zeigt sich am deutlichsten an dem Sterbebett eines Christen. Wenn Christus selbst die Freude des Sterbenden gewesen ist, so wird alles, was Christo angehört, kostbar für ihn sein. War aber die Seele bloß mit dem Werke Christi, durch welches ihr das Heil gebracht wurde, beschäftigt, so wird sie wohl Frieden haben, weil sie die Errettung kennt. Allein sie wird jene innere, stets sprudelnde Quelle der Freude nicht besitzen, welche sich da vorfindet, wo die Person Christi der Gegenstand der Liebe geworden und wo die Seele mit ihm beschäftigt ist. Denn wenn Christus der persönliche Gegenstand der Seele ist, so genießt sie eine Freude, welche das bloße Bewusstsein der Errettung, so gesegnet dieses auch ist, nicht ohne Unterbrechung zu geben vermag. Erfüllt er mein Herz, so werde ich nicht nur wegen meiner Errettung glücklich sein, sondern der Gedanke an ihn, zu dem ich gehe, wird in mir eine stete, unaussprechliche Freude hervorrufen. Wohl ist es wahr, dass ich in den Himmel gehe, aber nur der Gedanke, dass Christus sich dort befindet, macht den Himmel zu einem Himmel für meine Seele. Ich gehe zu ihm, den ich hienieden geliebt habe, um alle Zeit bei ihm im Himmel zu sein. So wird es stets in der Schrift ausgedrückt. Der Apostel wünschte, abzuscheiden und bei Christo zu sein. Die Versammlung nimmt in der Offenbarung von Anfang an einen besonderen Platz ein. Ihr priesterlicher Platz ist in den Himmeln, außerhalb des Wirkungskreises dieses Buches oder vielmehr innerhalb des Vorgangs, droben an dem Orte, woher das Buch gekommen ist. Dementsprechend finden die Gedanken der Versammlung, wie sie dieselben in Vers 5 als auf dieser Erde befindlich ausspricht, dem, der uns liebt. Es handelt sich durchaus nicht mehr um Gericht, er liebt uns. Ebenso wenig herrscht irgendwelche Ungewissheit hinsichtlich ihres Zustandes. Er hat uns von unseren Sünden gewaschen in seinem Blute. Sobald der prophetische Teil des Buches beginnt, ist nicht mehr von dem Platz des Gläubigen die Rede. Christus ist gestorben und wieder auferstanden und hat uns zu einem Königtum, zu Priestern seinem Gott und Vater gemacht. Und die Titel besitzen wir, ohne dass unsere Verantwortlichkeit sie in Frage stellen könnte. Wohl stehen wir unter Verantwortlichkeit. Allein Jesus hat uns gewaschen und wir sind uns des Platzes, in welchen er uns gebracht hat, wohl bewusst, da wir die Antwort des Herzens, in welchem der Heilige Geist wohnt, besitzen. Platz der Versammlung wird unzweifelhaft festgestellt, ehe irgendetwas anderes geoffenbart wird. Derselbe Grundsatz tritt in Epheserbrief Kapitel 1 noch klarer ans Licht. Zuallererst wird dort die Versammlung in dieselbe Stellung der Annehmlichkeit vor Gott gebracht, in welcher sich der Herr Jesus Christus selbst befindet, und dann erst wird ihr das Geheimnis seines Willens geoffenbart. Das ist nicht Weissagung, sondern wir sehen die Versammlung versetzt in dieselbe Stellung wie Christus, damit sie der Abglanz seiner Herrlichkeit sei. Nachdem Gott sie zuerst begnadigt hat in dem Geliebten, führt er sie nach dem überströmenden Reichtum seiner Gnade in alle Weisheit und Einsicht ein, damit sie erkenne das Geheimnis seiner Gedanken und Ratschlüsse hinsichtlich der Herrlichkeit Christi, alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus, das, was in den Himmel und das, was auf der Erde ist. Nachdem der Heilige Geist das Ganze mit einem Amen geschlossen hat, beginnt er mit der Erde und redet von der Wirkung der Erscheinung Christi auf die Bewohner derselben. Siehe, er kommt mit den Wolken, und jedes Auge wird ihn sehen, auch die ihn durchstochen haben, und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme des Landes. Nicht so die Versammlung. Sie wird nicht wehklagen, wenn sie Christum sieht. Wie wird im Gegenteil das Angesicht eines jeden Gläubigen strahlen, wenn wir ihn zum ersten Male erblicken werden? Allerdings kann, wenn unser Herz nicht in warmer Liebe zu Jesus schlägt, der Gedanke, ihm entgegengerückt zu werden, seine Ursache zu einer gegenwärtigen Freude bilden. Und hier möchte ich fragen, ist irgendetwas bei dir vorhanden, das den Wunsch rege macht, der Herr möchte noch verziehen? Sind irgendwelche natürlichen Gefühle und Zuneigungen da, die zwischen dich und Christum getreten sind und dein Auge und Herz von ihm abwenden? Ist das Herz in Wahrheit auf Christum gerichtet und fühlen wir, was es ist, sich in einer solchen Welt der Mühsal nicht nur, sondern auch der Sünde zu befinden? Welch ein Gedanke muss es dann sein, fern von ihr bei Christo zu weilen? Sicherlich gibt es in dem Herzen des Gläubigen keine einzige Saite, die nicht in einer den Gefühlen derer völlig entgegengesetzten Weise klingt, welche, wenn sie ihn sehen, wehklagen werden. Aber dennoch ist die bestimmte Hoffnung und die Freude, ihn zu sehen und bei ihm zu sein, eine weit reichere und bleibendere Quelle der Glückseligkeit als die Errettung selbst. Wenn ich sage, jedes Auge wird ihn sehen, so kann es für die arme Welt nur Wehklagen geben. Sage ich aber, mein Auge wird ihn sehen, so hüpft mein Herz vor Freude, anstatt zu wehklagen. Erwarte ich etwa, bloß vor den Gerichten bewahrt zu werden? Hat Christus nicht gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten, und ich komme wieder und will euch zu mir nehmen? Oder mit anderen Worten, diese Welt ist nicht gut genug für euch. Ich kann nicht hier bei euch bleiben, wo alles den Stempel der Sünde und des Elends trägt. Wenn aber die Stätte bereitet ist, so komme ich wieder und will euch zu mir nehmen, auf das, wo ich bin, auch ihr seiet. Welch ein unermesslicher Unterschied besteht zwischen diesen beiden Seiten der Ankunft des Herrn. Im 8. Verse geht der Geist auf die Herrlichkeit der Person des Herrn selbst über. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr. Gott, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Es ist hier nicht der Vater. Wie ganz anders ist es, das zu erwarten, was der Allmächtige auf der Erde tun wird, oder in das Vaterhaus entrückt zu werden und von dem zu reden, was der Vater dort für uns ist. Gott hat sich dem Menschen unter drei großen Namen geoffenbart, und zwar zunächst dem Abraham im 1. Buch Mose Kapitel 17 mit den Worten: Ich bin Gott, der Allmächtige, El Shaddai. Wandle vor meinem Angesicht und sei vollkommen. Gott sagt seinem treuen Knechte gleichsam: Ich bin der Allmächtige, darum vertraue auf mich. Der Ausdruck Vollkommenheit entspricht dem Charakter, in welchem Gott sich uns geoffenbart hat. Sobald Gott mit Israel in Verbindung tritt, nimmt er einen anderen Namen an. In dem zweiten Buch Mose offenbart er sich ihnen als Jehova, der ewig Seiende, welcher im Begriff steht, alle seine Verheißungen zu erfüllen. Den Heiligen der Jetztzeit offenbart er sich als Vater. Sie werden mit dem allmächtigen und ewigen Jehova in Verbindung gebracht und in das Verhältnis von Kindern zu dem Vater versetzt, und zwar im Genuss des ewigen Lebens, das ihnen mitgeteilt ist. Ich werde euch zum Vater sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Dieser Offenbarung können wir nur durch den Geist der Kindschaft begegnen, indem wir wirklich Kinder sind und die Natur und den Geist dessen besitzen, der unser Vater ist. Darum wird nicht gesagt, du sollst vollkommen sein gegen Jehova, dein Gott. 5. Buch Mose, Kapitel 18, Vers 13, wie einst in Verbindung mit den Titeln Allmächtiger und Jehova. Sondern nachdem Christus den Namen des Vaters geoffenbart hat, heißt es, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Matthäus Evangelium, Kapitel 5, Vers 48. Wir vertrauen ihm nicht als Fremde, sondern wandeln mit ihm und gleich ihm als Kinder. Wir kennen den auf Vater, welcher der Allmächtige ist. Und Christus sagt, dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesum Christum, erkennen. Und wiederum, wer mich gesehen, hat den Vater gesehen. Und wiederum, jeder, der euch tötet, wird meinen, Gott einen Dienst darzubringen. Und dies werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben. Sie glauben, Gott zu dienen, indem sie seine Kinder töten, aber sie kennen weder den Vater noch den Sohn. Wir haben bereits bemerkt, dass Gott unter dem Titel Vater in der Offenbarung nicht erscheint, sondern als der Allmächtige und als Jehova. In den Versen 9 bis 13 tritt uns aufs Neue der Charakter entgegen, mit welchem Christus sich sowohl in Verbindung mit den sieben Versammlungen als auch mit der Welt bekleidet. Er erscheint nicht als das Haupt des Leibes oder als die Quelle der Gnade für seine Glieder hienieden, sondern als einer, der inmitten einer Körperschaft wandelt, die sich außer ihm befindet, über deren äußeren Zustand er sein Urteil ausspricht. In Vers 14 sehen wir, dass Christus, wiewohl er hier als Sohn des Menschen geoffenbart wird, zugleich auch Jehova ist und alle Charakterzüge des Alten an Tagen in Daniel Kapitel 7 trägt. Sein Haupt aber und seine Haare weiß wie weiße Wolle. In Daniel Kapitel 7 wird der Sohn des Menschen vor den Alten an Tagen gebracht. Hier erscheint er selbst als der Alte an Tagen. Auch in Daniel Kapitel 7 scheint der 22. Vers anzudeuten, dass der Sohn des Menschen selbst der Alte an Tagen ist. Seine Augen wie eine Feuerflamme, um in das Herz einzudringen und alles darin richten zu können. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Und aus seinem Munde ging hervor ein scharfes, zweischneidiges Schwert. Das Schwert des Gerichts, welches andeutet, dass er alle Machtvollkommenheit besitzt. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige und ich war tot und siehe, ich bin lebendig in die Zeitalter der Zeitalter. Es ist außerordentlich ermutigend für die Seele zu wissen, dass er das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, außer welchem es keinen Gott gibt, derselbe ist, welcher sich um meiner Sünden willen unter die Macht des Todes begab. Und indem er ohne dieselben wieder auferstand, nicht nur für immer jegliche Sünde hinwegtat, sondern mich auch von dem befreite, welcher, und zwar mit Recht, die Macht des Todes besaß, das heißt vom Teufel, und mich in die Gegenwart Gottes selbst einführte. Er hat einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, und dass er uns zu Gott führe. Das ist es auch, was der Seele einen solch festen Frieden gibt. Denn wenn ich zu Gott gekommen bin, so habe ich nichts mehr zu suchen. Wer mich gesehen hat den Vater gesehen. Wenn meine Seele den am Kreuze für meine Sünden sterbenden Christus gesehen hat, so bin ich Gott dort hinsichtlich der feierlichen Frage des Gerichts begegnet. Ich bin zu Gott gekommen, durch einen gestorbenen und auferstandenen Christus. Und eben dadurch, dass ich zu Gott selbst gekommen bin, habe ich alles empfangen, was Erde oder Himmel mir geben können. Denn dieser sanftmütige und von Herzen demütige, der sich wie ein Lamm zur Schlachtbank führen ließ, ist gerade der Gott, zu dem ich gebracht worden bin, und zwar ohne den geringsten Flecken von Sünden, der mich in seiner Gegenwart beschämen könnte. Ich stehe daher vor ihm in vollkommener Liebe, da jede Ursache zur Furcht beseitigt ist. Und er lebt, um sich uns in der Kraft eines unauflöslichen Lebens zu offenbaren. Kehren wir jetzt zu den prophetischen Teile unseres Buches zurück. So finden wir in dem 19. Verse in bestimmten Ausdrücken die höchst wichtige Einteilung der Offenbarung in drei große Abschnitte. Erstens, schreibe nun, was du gesehen hast. Das ist Christus inmitten der Leuchter wandelnd. Zweitens, was ist? Das ist der zeitliche oder äußere Zustand der Versammlungen oder der bekennenden Kirche auf der Erde. Nicht aber der ewige Zustand und die unveränderlichen Vorrechte der Versammlung oder Gemeinde als Leib Christi. Drittens, was geschehen wird nach diesem? Die prophetischen Dinge, die Schlussereignisse im Blick auf diese Welt. Das vierte Kapitel zeigt uns die Versammlung im Himmel. Den Ausdruck, was ist, beziehe ich durchaus nicht, aus dem einfachen Grunde, weil die Schrift es nicht tut, auf den ewigen Zustand der Versammlung in ihrer Einheit mit Christo, als ihrem Haupte in Gnade, sondern auf den zeitlichen, äußeren Zustand derselben, als betrachtet in ihrer Verantwortlichkeit hienieden während eines bestimmten Zeitabschnitts. Und zwar wird dieser zeitliche, äußere Zustand in den sieben Versammlungen gerichtet. Ich wiederhole nochmals, es handelt sich hier nicht um unsere geistlichen Segnungen in den himmlischen Örtern in Christo, sondern um etwas, das außerhalb Christi auf der Erde ist und in dessen Mitte er wandelt. Auf der Erde bedarf er eines Leuchters, eines Lichtes, nicht aber im Himmel. Dort ist kein Leuchter, kein Lichtträger nötig, denn die Herrlichkeit Gottes hat sie erleuchtet und ihre Lampe ist das Lamm. Kapitel 21, Vers 23. Auf Erden sind jedoch Lichtträger nötig und deshalb werden die sieben Versammlungen mit Leuchtern verglichen. Sie sollen das Licht der Welt sein. Sie werden vom Himmel her erleuchtet, um auf der Erde in den dunklen Örtern hienieden Licht auszustrahlen, um ein Zeugnis für Christum zu sein, während er abwesend im Himmel in Gott verborgen ist. Um diese Lichtträger zu prüfen, wandelt Christus als der Sohn des Menschen inmitten der Leuchter. Wohl ist es wahr, dass unser Leben mit Christo in Gott verborgen ist. Aber während wir auf der Erde wandeln, sollen wir als Lichter in der Welt scheinen und das offenbaren, was nur der Himmel hervorzubringen vermag, nämlich im Himmel zu leben, während man noch auf der Erde wandelt, so wie Jesus von sich selbst sagte, als er hienieden war, der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Das Geheimnis der sieben Sterne, Vers 20, erweckt den Gedanken an Macht. Das heißt, an eine untergeordnete Macht, während die Engel die sinnbildlichen Stellvertreter der Versammlungen darstellen. Man hat gedacht, dieses Wort sei unter Bezugnahme auf den Engel der Synagoge gebracht und bezeichne daher den Eichhof oder Hauptältesten. Allein den Engel der Synagoge war keineswegs der Leiter derselben, sondern ein Vorleser. Der Leiter der Synagoge war eine ganz andere Person. Es ist möglich, dass zur Zeit, als die Offenbarung geschrieben wurde, der Älteste oder der Hervorragendste unter den Ältesten eine Art von Vorsitz führte. Aber wenn dies auch wirklich der Fall war und jener Älteste dadurch verantwortlich wurde, so beweist doch schon der Gebrauch des Namens Engel, dass wir es hier mit etwas anderem zu tun haben. Nimmer würde der Herr in der Schrift einen solchen kirchlichen Titel anerkennen. In der ganzen Heiligen Schrift wird eine höhere Macht durch die Sonne, eine untergeordnete durch die Sterne versinnbildlicht. Der Engel von irgendetwas bezeichnet den Stellvertreter dessen, was nicht selbst gegenwärtig ist. Das ist selbst der Fall mit dem Engel Jehovas. Als Petrus nach seiner wunderbaren Befreiung am Tore des Hauses der Maria klopfte, sprachen sie, welche dort versammelt waren. Es ist kein Engel, Apostelgeschichte, Kapitel 12. Und von den Kindern sagt der Herr selbst, ich sage euch, dass ihre Engel in den Himmeln allezeit das Angesicht meines Vaters schauen. Matthäus, Kapitel 18, Vers 10. Ferner nannte Jakob den Ort, an welchem er mit dem Engel gerungen hatte, Kniel, Antlitz Gottes. Denn ich habe Gott gesehen von Angesicht zu Angesicht. Erstes Buch Mose, Kapitel 32. Und im zweiten Buch Mose, Kapitel 3, Vers 2, lesen wir, dass der Engel Jehovas Hofe in einer Feuerflamme mitten aus einem Dornbusch erschien, während es nachher, als er hinzutrat, um das große Gesicht zu sehen heißt. Und als Jehova sah, dass er herzutrat, um zu sehen, da rief Gott ihm mitten aus dem Dornbusch zu. In ähnlicher Weise bilden hier die Engel die Repräsentanten der sieben Versammlungen. Anstatt von Christo als dem Haupte des Leibes zu reden, stellt der Heilige Geist in der Offenbarung die Verantwortlichkeit in den Vordergrund, welche der Leib in seinem zeitlichen Zustande unterworfen ist, sowie ein gewisses Verhalten, das der Herr als Folge der empfangenen Vorrechte erwartet. Auch handelt es sich nicht um die Mitteilung dieser Vorrechte, sondern um den Gebrauch, den die Kirche von denselben gemacht hat. Keine der sieben Versammlungen ist demzufolge an und für sich ein Werk Gottes. Was hier stattfindet, ist eine richterliche Untersuchung. Und ich brauche kaum zu sagen, dass Gott nicht sein eigenes Werk einer Beurteilung unterzieht, sondern er richtet den Menschen auf dem Boden der Verantwortlichkeit nach dem, was er durch jenes Werk empfangen hat. Wenn die Schrift von der Versammlung Gottes redet, so geschieht es in ganz bestimmter und unterschiedlicher Weise. Die Leiden Christi und die Herrlichkeiten danach bildeten das Zeugnis der Propheten, ehe der Heilige Geist herniedergesandt wurde. Als Christus auf der Erde war, sagte er, aus diesen Felsen will ich meine Versammlung bauen. Sie war also noch nicht gebildet. Christus konnte nicht eher das Haupt im Himmel sein, bis die Erlösung vollbracht war. Ich spreche hier selbstredend nicht von der Errettung Einzelner, sondern von dem Leibe Christi. Die Geschichte des Stephanus führt uns einen Schritt weiter. Ein Mensch auf der Erde, erfüllt mit dem Heiligen Geiste, sieht den Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zu Rechten Gottes. Das Gesicht, welches Paulus auf dem Wege nach Damaskus sieht, zeigt uns noch mehr. Es offenbart innere Einheit mit Christo. Alle wahren Christen sind seine Glieder, und dies nicht nur, weil sie Teilhaber seiner, der göttlichen Natur sind, sondern weil dieselbe Macht, welche ihn auferweckte, auch sie auferweckt, und weil der Heilige Geist sie mit ihm, dem Haupte, vereinigt hat. Der Herr fragt den erschreckten Saulus, was verfolgst du mich? Wenn meine Hand verwundet ist, so sage ich, ich bin verwundet, denn meine Hand bildet einen Teil von mir. Außerdem aber gibt es noch einen anderen Charakter, den dieser Leib naturgemäß hat. Er wird mit aufgebaut zu einer Behausung Gottes im Geiste. Da nun die Versammlung der Platz ist, wo Gott wohnt, und sie auf der Erde zur Offenbarung seiner Herrlichkeit dienen soll, so kommt Gott, um zu untersuchen, welche Frucht diese Vorrechte in den Händen des Menschen hervorgebracht haben. Es handelt sich hier also nicht um die Tatsache, dass der Heilige Geist in der Kirche wohnt, sondern um den Gebrauch, den die Menschen davon gemacht haben. Es gibt zwei Grundsätze, nach welchen Gott stets sein Volk richtet. Erstens, der ursprüngliche Zustand des Volkes, die Segnung, mit der er begonnen, die Stellung, von welcher es abgewichen ist. Zweitens, das Ziel, nach welchem seine Wege führten, die Hoffnung, die er seinem Volke vor Augen gestellt hat, und die Fähigkeit desselben zum Genuss der Segnung, mit welcher er ihm am Ende bei der Offenbarung seiner Gegenwart begegnen will. Zur Erläuterung dieses Grundsatzes führe ich als Beispiel das Volk Israel an. In Jesaja Kapitel 5 sagt Gott: Was war noch an meinem Weinberge zu tun, das ich nicht an ihm getan hätte? Im 6. Kapitel aber beweist die Offenbarung der Herrlichkeit Jehovas, dass der Zustand des Volkes nicht nur der ihm im Anfang verliehenen Segnung nicht entsprach, denn Jesaja sagt, inmitten eines Volkes unreiner Lippen wohne ich, sondern dass er auch nicht für die Herrlichkeit passte, auf welche Jehova ihre Blicke und ihre Erwartung gerichtet hatte. Der Überrest nach der Wahl der Gnade zu jeder Zeit bewahrt wird, fällt der übrige Teil des Volkes dem Gericht anheim. Wenden wir uns jetzt zu der Versammlung zurück, so sehen wir, dass der Herr zunächst die Vorrechte, die er gegeben, berührt und dann fragt, ob der Wandel derselben entsprochen habe. Er richtet gleichsam die Frage an die Versammlung zu Ephesus: Hast du deine erste Liebe verlassen? Und da die Antwort leider bejahend lautet, so fährt er fort: Gedenke nun, wovon du gefallen bist. Ich habe euch geliebt und mich selbst für euch dahingegeben. Das war das wahre Maß der Liebe zu ihm, in welchem sie hätten wandeln sollen, als die Versammlung Gottes, welche Gott sich erworben hat, durch das Blut seines eigenen, und die zu allem heiligen Wandel unter den Schutz des Blutes gestellt ist, wie wir dies vorbildlich in den Briefen des alten Bundes sehen. Das Blut wurde auf die Hand, den Fuß und das Ohr des Aussätzigen, wie auch des Priesters getan, zur Reinigung des einen und zur Einweihung des anderen. Vergleiche dazu das zweite Buch Mose, Kapitel 29, Vers 3. Und drittes Buch Mose, Kapitel 14. So dass nichts gestattet werden durfte, was dieses Blut verunehren konnte. So sind auch wir unter den Schutz des Blutes gekommen. Und jetzt entsteht die Frage: Haben wir diesem Blute, das auf uns gebracht worden ist, entsprechend gehandelt? Ist in Gesinnung, Tat oder Wandel nichts vorgekommen, was nicht gottgemäß war? Der Herr übt stets Gericht in seiner Versammlung aus, obwohl er sie lange Zeit in Geduld trägt. Er erwies dem Volke Israel seine Langmut länger als 700 Jahre, nachdem das Gericht durch den Mund Jesajas angekündigt worden war. Aber obwohl Gott den Fehltritten seines Volkes gegenüber sehr geduldig ist, kann er doch den Maßstab der Ansprüche seiner ersten Segnung nie verringern. Zu Sardes sagt der Herr: Ich habe deine Werke nicht völlig erfunden vor meinem Gott. Doch wie tief war es gefallen! Wir können uns vor dem Herrn wegen unserer Fehltritte demütigen und werden dann stets jene Gnade finden, welche uns wieder aufrichtet. Aber trotzdem erniedrigt Gott niemals den Maßstab dessen, was in uns hervorgebracht werden sollte. Und wir selbst werden dies nicht wünschen. Es kann nicht der Wunsch eines wahren Gläubigen sein, dass Gott den Maßstab seiner Heiligkeit verringere, um dadurch imstande zu sein, uns in den Himmel einzuführen. Durch die Gnade kann ich in Bezug auf die Versammlung Gottes nichts annehmen, was hinter dem Gemälde, welches Gott zuerst von ihr gegeben hat, zurückstände. Nehmen wir zum Beispiel den Menschen als solchen. Er hat die Unschuld verloren. Denn ungeachtet kann ich im Blick auf keinen niedrigeren Standpunkt oder Maßstab annehmen als die gänzliche Abwesenheit von Sünde. Und das ist noch nicht alles. Gott stellt jetzt einen noch trösterlichen Gegenstand der Wünsche vor mein Herz, in welchem er das, was verloren gegangen ist, ersetzt, und zwar durch die vollkommene Offenbarung seiner selbst, seiner eigenen Herrlichkeit in seinem Volke. Der Gläubige soll daher seinen Zustand nicht an denjenigen des ersten gefallenen Adam, noch auch an dem ersten Zustande der Versammlung messen, sondern an Christus selbst, dem er begegnen wird. Wir haben also gesehen, dass Gott einerseits die Entfernung von der ersten Stellung des Segens richtet und andererseits erforscht, inwieweit die Versammlung der Fülle des Segens, zu welcher Gott sie beruft, entsprochen hat. Gott richtet und beurteilt uns gemäß unserer vergangenen und unserer zukünftigen Segnung. Daher finden wir in allen Sendschreiben an die Versammlungen zunächst ihre Entfernung von den ursprünglichen Segnungen und dann wird untersucht, inwieweit ihr gegenwärtiger Zustand der Segnung entspricht, zu welcher sie berufen sind und welche von Gott verheißen wird. Paulus konnte sagen, vergessend, was dahinten, und mich ausstreckend nach dem, was vorne ist, jage ich, das Ziel anschauend, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christo Jesu. Wenn jemand das sagen kann, so hat er ein gutes und glückliches Gewissen vor Gott, im Blick auf die vor ihm liegende Herrlichkeit. Möchte es ein jeder Gläubiger mit Ernst bedenken, dass sein Standpunkt ein falscher und seine Neigungen nicht die richtigen sind, sobald er etwas anderes tut, als dem Christus der Herrlichkeit nachzufolgen, welcher vor das Auge seines Herzens gestellt ist. Wir wissen, dass die Versammlung ihre erste Liebe verlassen hat. Möchten wir daher stets eingedenk sein, dass Gott, so geduldig und langmütig er ist, niemals seinen Maßstab niedriger stellen kann, und dass es deshalb unser Teil ist, Buße zu tun. Gnade genug ist vorhanden, um aufzurichten und wiederherzustellen. Allein mein Gewissen würde nicht glücklich sein, wenn Gott die Züge des Bildes, welches er mir von der Versammlung gegeben hat, irgendwie schwächte. Mensch hat seine Unschuld verloren, das Kreuz hat jedoch Erlösung und Segnung gebracht. Und obwohl ich das herrliche Ergebnis dieser Erlösung, wie es sich in der Herrlichkeit dessen, der sie vollbracht hat, offenbaren wird, noch nicht erreicht habe, so jage ich doch hin zu dem Kampfpreis. So nur kann mein Gewissen glücklich sein. Wäre der Gedanke an das Kommen des Herrn, um uns in die Herrlichkeit einzuführen, recht lebendig in uns, wie vieles würde dann verschwinden? Stände die Hoffnung seiner Ankunft stets vor unseren Augen, wie viele Gegenstände, auf die wir jetzt Wert legen, wie viele Sorgen und Kümmernisse, die uns jetzt niederdrücken, würden dann wie nichts erscheinen. Jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst, gleich wie er rein ist. Aber ach, die Versammlung hat ihre erste Liebe verlassen und damit auch ihre Erwartung verloren. Die Hoffnung auf die baldige Ankunft des Herrn bringt ihn unseren Seelen sehr nahe und die Folge ist, dass wir den Zustand, in welchem wir uns befinden, richten. Wir sind berufen, Jesu zu begegnen. Befinden wir uns in einem Zustande, der uns seiner Ankunft freudig entgegensehen lässt? Es gibt außerdem noch eine andere Wahrheit, die ein Beweggrund zur Heiligkeit in der Versammlung ist, nämlich die Gegenwart des Heiligen Geistes. Es steht geschrieben, betrübet nicht den Heiligen Geist Gottes, tut nichts, was mit seiner Gegenwart ebenso wenig vereinbar wäre wie mit der Herrlichkeit, der ihr entgegensteht und von welchem er Zeugnis ablegt. In den drei ersten Sendschreiben wird das Kommen des Herrn gar nicht erwähnt. Sobald aber einmal das Böse dessen Fuß gefasst hat, bildete diese Ankunft den vorherrschenden Gedanken. Ist unsere Freude und Hoffnung, welche uns aufrecht hält, wenn alles andere zusammenbricht. Bevor ich schließe, möchte ich das Gesagte noch einmal kurz zusammenfassen. Das Buch der Offenbarung trägt einen prophetischen Charakter. Die Versammlung wird in demselben nicht dargestellt als die Behausung des Heiligen Geistes, welche von Christo als dem Haupte des Leibes Zeugnis gibt, noch wird der Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohne Ausdruck gegeben. Alles ist hier richterlich. Christus erscheint zunächst als Richter der Versammlung, betrachtet in ihrer irdischen und nicht in ihrer himmlischen Stellung und dann als Richter der Welt. Das ganze Buch teilt sich in drei Hauptabschnitte, was du gesehen hast, was ist und was geschehen wird nach diesem. Christus erscheint zunächst als Richter der Versammlung, betrachtet in ihrer irdischen und nicht ihrer himmlischen Stellung und dann als Richter der Welt. Das ganze Buch teilt sich in drei Hauptabschnitte, was du gesehen hast, was ist und was geschehen wird nach diesem. Gott richtet auf zweierlei Weise. Er untersucht, ob wir die bereits empfangenen Segnungen benutzen und dann, ob wir in einer Weise wandeln, die mit der verheißenen Herrlichkeit im Einklang steht. Der Vorrechte, die er uns mitgeteilt hat, erwartet der Herr durch die Gnade eine Antwort des Herzens auf die Herrlichkeit, zu der er uns beruft. Da er uns gesegnet hat, so antwortet er die Antwort: Komm, Herr Jesu. Er sucht die Frucht der Gnade, die er gegen uns überströmen lassen, und unser Teil ist es, zu untersuchen, wozu wir durch diese Gnade berufen sind. Nicht, als ob wir es schon ergriffen hätten, sondern in der Kraft eines neuen Lebens eilen wir vorwärts, vergessend, was dahinten ist. Das Herz Gottes ist damit beschäftigt, uns zu segnen, und er erwartet aus unseren Herzen eine Antwort auf diese Kenntnis von unserer himmlischen Berufung. Möchten wir daher das genießen, wozu Gott uns in Gemeinschaft mit seinem Sohne berufen hat? Möchte es auf die Gefühle und Zuneigungen unserer Herzen einen solch mächtigen Einfluss ausüben, dass wir in Aufrichtigkeit sagen können: Eines aber tue ich. Der Herr öffne unsere Augen und erfülle sie mit seiner Herrlichkeit, damit wir wandeln in der Kraft der Hoffnung, ihn zu sehen, wie er ist, und für immer bei ihm und ihm gleich zu sein.